Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.
Hallo und herzlich willkommen zu Allianz Brisanz, Folge 20. Wir haben es geschafft. Die zweite Null steht. Am anderen Ende aus Obenstrohe. Wahrscheinlich wieder gut gegessen, gut getrunken. Nee. Reicht das für 90 Minuten?
90 Daniel? Sogar. Ah, moin erstmal. Servus. Servus, grüezi. Ich habe erstens, muss ich klarstellen, ich habe noch nicht gegessen.
Okay.
Also nicht wie gestern den Lieferservice von, also den McDelivery ausprobiert. Das habe ich heute noch nicht. Heute Abend gibt es was in den Magen. Aber was getrunken habe ich, Kaffee ist drin und so. Und alles soweit gut.
Siehste, also haben wir uns jetzt gut vorbereitet. Und dann können wir ja über einiges reden. Über was wollen wir denn heute alles reden? Oder drei Spiele, müssen? Oder?
Drei Spiele. Matches. Zweimal Werder, einmal HSV.
Genau, wir hatten einmal am Sonntag das Köln-Spiel gegen Werder. Damit wollen wir einfach direkt anfangen, würde ich sagen.
Legen wir damit los, ne?
Ja, die obligatorische Frage, bevor ich anfange, was hast du mitbekommen?
Ich habe das gesehen, das Spiel.
Auch hast du dir wirklich die vollen 90 Minuten angetan?
Ja, also ich war nicht immer 100% dabei, aber ich habe immer mal hingeguckt und ich habe mich zumindest in der ersten Halbzeit über weite Strecken habe ich mich beziehungsweise habe ich mich eigentlich bestätigt gefühlt, weil ich habe immer gesehen, dass die Kölner im Vorwärtsgang waren, aber ohne so richtig durchschlagend zu sein. Das war so.
Aber zwei Fragen stellen sich mir dann, ne?
Ja.
Erstens, wieso tust du dir das an?
Ja,
und zwei, weiß ich auch. Wie sehr hast du es bereut?
Da sowieso nichts groß anderes anlag, war das schon in Ordnung. Also man freut, es ist ja tatsächlich so, am Wochenende, du freust dich ja, wenn Fußball läuft im Moment. Mhm. Was soll man auch sonst groß anderes machen? Das Wetter ist jetzt auch nicht gerade momentan so richtig gut. Also ziemlich grau und stürmisch ja, also insofern gucke ich mir dann doch das ein oder andere Fußballspiel mal an. Und selbst wenn, weiß ich nicht, Hoffenheim gegen Augsburg spielt, kann es tatsächlich sein, dass es so im Hintergrund so ein bisschen läuft und ich da mal hingucke. Deswegen habe ich mir das Spiel, ich wollte natürlich auch so ein bisschen mitreden können, obwohl du das natürlich viel besser kannst. Du steckst ja viel mehr drin in der Materie, in der Werder-Materie. Aber wie gesagt, ich dachte nur, irgendwann habe ich das auch geschrieben, so das sieht so danach aus, als wenn Werder gleich den Konter fährt und dann steht es 1-0. Und so ähnlich ist ja, das ist ja im Grunde genommen beim Bielefeld-Spiel, wenn wir ja darauf kommen, es ist ja ein bisschen ähnlich.
So, genau.
Ja, das, man merkt aber so ein leichtes System gerade aktuell, finde ich.
Ja, ein System, was ich nicht für gut was ich persönlich nicht für gut beheißen kann.
Ja, aber es gibt.
Aber ich sag mal so, ohne jetzt Köln irgendwie denunzieren zu wollen, wenn du etwas kreativer, etwas mutiger, etwas offensiver und auch vor allem schneller spielst, dann fährst du da die 3 Punkte ein. Und zwar nicht, weil Köln schlecht ist, sondern Köln hat einfach eine eklatante Schwäche. Und das ist der Abschluss. Das hat sich halt auch da gezeigt in dem Spiel. Ja. Köln war meines Erachtens über die 90 Minuten hingesehen eigentlich sogar die bessere Mannschaft.
Ja.
Die hat es genau richtig gemacht. Die haben, dadurch, dass sie ohne reellen Stürmer aufgelaufen sind, eine Überzahl im Mittelfeld geschaffen und wäre da durchgehend angelaufen, also ständig gepresst. Und das hat Köln auch sehr gut gemacht. Und dafür muss man Köln auch ganz klar loben. Nur hat man sich dann halt im letzten Viertel oder im letzten Drittel des Spielfeldes dann halt nicht ausreichend belohnt. Denn ich meine, ich weiß jetzt nicht genau die Torschussbilanz aus dem Spiel jetzt. Ich habe mir jetzt gerade nur auf vorsorglich die von Bielefeld gegen Werder rausgesucht, die auch eklatant ist auf Werder-Seiten. Mhm. Und da muss man schon sagen, dass Werder irgendwie Glück hatte. Die erste Halbzeit war, also die war grausam. Also wer sich dann noch freiwillig tatsächlich die zweite Halbzeit nach der ersten Halbzeit angetan hat, der meint es wohl sehr ernst oder der hat irgendwie einen ganz kleinen Schaden. Das war wirklich von beiden Seiten kein schöner Fußball. Wenn ich sagen muss, dass jemand den besseren Fußball gespielt hat, dann eigentlich Köln. Ich sehe gerade, es waren 16 zu 12 Torschüsse insgesamt im Spiel für Köln. Die Laufleistung war auch gesamt höher von Köln. Die sind knapp einen Kilometer mehr gel ja, oder fast 1,5 Kilometer mehr gelaufen. Ja. Im Endeffekt, erste Halbzeit absolut für den Müll. Zur Halbzeit konntest du eine leichte Veränderung bei Werder merken. In der 60. wurde dann auch gewechselt. Bittencourt und Schmid kamen rein für Möwold und Füllkrug, die beide irgendwie abgemeldet wirkten. Ja, durch diesen Leichtfußstil von Bittencourt und Schmid hatte man wahrscheinlich gehofft, irgendwie diesem Pressing von Köln zu entgehen. Das hat nicht so richtig gut funktioniert. Die Wechsel haben allerdings schon irgendwie so eine Wirkung gezeigt und innerhalb von, ich glaube, 9 Minuten schießt dann Sargent nach einer schönen Vorarbeit von Schmid dann das 1:0. Das war eine Phase, wo Werder nicht die absolut schlechtere Mannschaft war, sondern wo das Spiel eher ausgeglichen ja, betitelt werden kann, sage ich jetzt mal. Und ja, dann hat Werder das noch mit ein paar Kontern versucht wohl auszubauen, aber ich glaube dann so ab der 70., wo Köln dreifach gewechselt hat, unter anderem kam dann auch der spätere Torschütze Hector dann rein
Ja,
und auch
stimmt.
Dennis kam rein. Und das hat dann das Ganze dann so ein bisschen verändert wieder und ja. Köln drückte wieder viel mehr, kam eher ins Spiel, kam eher vors Tor, schloss ab. Werder klärte die Bälle dann irgendwann nur noch auf Quantität raus und nicht mehr auf Qualität. Die wurden dann einfach wirklich so, ich habe das Gefühl, ab der 80. im Prinzip, wurden die Bälle nur noch rausgekloppt auf Teufel komm raus, Hauptsache raus das Ding und irgendwie versuchen Konter zu fahren. Ja, und das hat sich dann gerecht. Ich glaube, nee,
Jetzt
Thielemann war dann gar
kommt's.
nicht mehr.
Ja.
Ja, Thielemann war, glaube ich, gar nicht mehr auf dem Feld. Ich glaube, das war der linken Außenverteidiger oder so. Der hat den Ball dann reingeschlagen. Ich gucke noch mal eben fix. Nee, Thielemann, Wolf, Katterbach, glaube ich, hat den Ball reingeschlagen. Und ja, man denkt so, also du musst ja eigentlich als ehemaliger Torhüter, du hast ja gerne im Tor gestanden, muss man ja sagen, okay, das ist eigentlich ein Ball für den Torwart. Und man sieht, dass Pavlenka das alles aber nicht hinkriegt. Und ja, Ball prallt dann von Pavlenkas Kopf ab. Fällt Hector vor die Füße und dann steht es 1 zu 0. 1 zu 1,
Eins.
Entschuldigung.
Ich wollte gerade
Steht
sagen.
es dann 1 zu 1. Und ja, dann stehst du da. Hast auf einmal nur noch einen Punkt in der Hand. Hast dich dann nicht selber belohnt. Beziehungsweise belohnt kannst du dich da ja eigentlich nicht, weil Werder war wirklich die destruktivere Mannschaft, hat überhaupt nicht wirklich was auf die Reihe gebracht. Das Tor war ein bisschen diskutiert worden, ob es jetzt ein Foul war oder nicht. Ich bleibe der Meinung,
Ja.
dass es immer noch schwierig war. Und du kennst ja auch meine Meinung schon.
Ja.
Also es gab ja auch eine VAR-Überwachung des Tores tatsächlich. Was ja
Ja.
per se gar nicht, was ja per se gar nicht verkehrt war. Nur wurde dort dann ein Handspiel von Dennis, also ein eventuelles Handspiel von Dennis, dann halt überprüft. Was voll, eigentlich von vornherein klar war. Also ich habe da nicht ansatzweise das als Foul gesehen oder als Handspiel gesehen, wie auch immer. Ich habe von vornherein eigentlich eher gesagt, und das auch bis zum Abpfiff, habe ich gesagt, dass das ein glasklarer Torwartfehler war von Pavlenka. Und erst nach dem Spiel, als man dann Jonas Hector dann tatsächlich nach dieser Szenerie dann befragt hat, konnte man dann in einem Winkel sehen, dass Dennis einen Arm, ich sage jetzt mal bewusst, nur leicht blockiert bzw. leicht touchiert hat. Und das hat dann wiederum in den gängigen sozialen Medien dann für ein bisschen Aufruhr gesorgt. Gerade weil halt diese Kommunikation auf Überprüfung eventuelles Handspiel nur lag und nicht auf eventuelles Foulspiel von Dennis. So oder so denke ich, dass wenn Jöllenbeck sich das Ding in seiner Review Area nochmal anguckt und er dann das Tor immer noch gibt, weil er der Meinung ist, das ist mir zu wenig, dann ist das in Ordnung. Und das Unentschieden ist eigentlich auch gar nicht leistungsgerecht für Werder, denn man muss wirklich sagen, Köln hätte dieses Spiel per se anhand der ja, Spieldaten, die man sich ja gerne einsehen kann. Ja, dieses Spiel hätten sie gewinnen müssen. Also ich glaube, Werder war lediglich in der Zweikampfquote leicht überlegen, hat mehr Fouls in Hand gespielt und wurde auch öfter mal dafür gefoult. Ansonsten ist Köln in allen wichtigen Belangen wie Ballbesitz, Passquote, angekommene Pässe, gespielte Pässe, Laufleistung, Torschüsse Bremen immer ziemlich weit voraus. Von daher kann man schon eigentlich eher fast sagen, dass dieser Punkt glücklich ist. Kofeld sagt ja auch nach dem Spiel, dass er dieses Passive wollte. Er wollte, dass Köln sich ausspielt. Aber wie gesagt, wie am Anfang des Spiels schon gesagt, am Anfang der Analyse jetzt gesagt, finde ich, dass wenn man ein bisschen mutiger aufgetreten wäre, ein bisschen schneller agiert hätte, nicht diesen lahmarsch Fußball gespielt hätte, dann hätte man 3 Punkte mitnehmen können. Das hat man nicht. 1-1 kann man mit zufrieden sein, weil Werder wirklich die schlechtere Mannschaft war. Und somit war das dann irgendwie in Ordnung.
Ich wollte gerade sagen, also man hat den Konkurrenten auf Distanz gehalten. Also insofern andersrum wäre es anders. Aber so kann man ja sagen, kommt ja Köln auch nicht so richtig aus dem Quark. Stehen ja immer noch da ziemlich nah dran an der am Relegationsplatz. Ja, sogar an Mainz auch nur 4 Punkte dahinter. Also insofern, ja, wir kommen ja gleich noch auf das andere Spiel. Insofern, ich denke, die Situation hat sich doch deutlich durch die 2 Spiele entspannt. Und insofern nimmt man den Punkt mit und gut ist. Ne? Viel muss man dem Spiel wahrscheinlich auch gar nicht mehr sagen.
Also der Punkt, glaube ich, den gefällt den Bremern eher als den Kölnern. So gesehen ist das ja nicht verkehrt. Natürlich willst du trotzdem irgendwie dann doch jedes Spiel gegen einen, wo die Tabelle einen sagt, okay, du bist der Favorit, weil du da drüber stehst, möchtest du natürlich eigentlich dann doch diese Spiele eigentlich gewinnen. Also jetzt das nächste Spiel, was man gegen einen, der unter einem steht, nicht gewonnen hat. Ich brauche nur eigentlich Schalke dazu einmal sagen. Das hat man auch nur 1-1 bespielt.
Okay, die sind sowieso raus, würde ich sagen.
Genau, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich hätte mir einen Sieg gewünscht. Mit dem Unentschieden kann man im Endeffekt glücklich sein, ne?
Ja.
Das wäre so. Wie kommen wir vom 1-1 Unentschieden zum HSV?
Ich glaube, die haben auch 1-1 gespielt, oder?
Siehst du, da haben wir die Brücke geschlagen. Erzähl mal.
Ja, das war wieder mal ein schönes Montagsspiel. Ich hasse es, diese Warterei, es ist einfach fürchterlich. Und dann so spät auch noch. Ich muss dir mal eins sagen, ich habe tatsächlich das Tor von Lee Ye-sung in der 8. Minute verpasst. Ich habe es gar nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ja, siehste. Weiß nicht, ich dachte, ich kam zurück, Naja gut, ich habe nur gedacht, das kennen wir ja schon. Aber so früh, ich habe eigentlich nur gedacht, das ist eigentlich sehr gut, dass sie jetzt schon so früh zurückliegen, weil dann ist ja quasi so, dann können sie ja im Grunde jetzt nur noch gewinnen, ne? Mhm. So war dann die Haltung, ne? Das war ja auch eine Ecke im Standard, glaube ich. Und dann hat Jamara ein bisschen geschlafen, der ans Spiel gekommen ist. Die haben ja auch die Seiten getauscht. Man hat es ja ursprünglich, dachte man ja, Wagnermann würde die Position einnehmen, aber der ist dann auf die linke Seite gerutscht, ne? Und war ja auch ziemlich offensiv, was ich übrigens einen sehr guten Schachzug fand in dem Spiel. Und es ist schon verwunderlich, dass so, ich glaube, der kleinste Spieler auf dem Feld dann das 1-0 schießt und ging dementsprechend ja schon wieder gut los. Danach muss ich allerdings sagen, hat man schon gemerkt, der HSV hat das Spiel so in den Griff bekommen, hat sich auch viele Chancen erarbeitet, war jetzt auch nicht immer hundertprozentig zwingend, aber es lief schon in die richtige Richtung. Kiel hat man gemerkt, waren sehr müde, fand ich. Es dauerte dann ja auch nicht mehr so lang. Muss man sagen, wunderbare, schöne Kombination im Mittelfeld von Jatta, was er leider ja viel zu selten zeigt, mit Simon Terodde im doppelten Doppelpass sozusagen. Und dann schließt Terodde mal wieder wie in alten Zeiten, guten alten Zeiten, mit der Pike, glaube ich, sogar oben rechts in den Winkel ab. Also schon wirklich ein schönes Tor. Und also das war dann auch zu dem Zeitpunkt auch, kann man sagen, leistungsgerecht und Ja, was soll man zu dem Spiel sagen? Also insofern, es ist eindeutig so, dass wir hier ein Chancenübergewicht haben. Und in den Statistiken, wenn man die sich anguckt, 17-3 Torschüsse, Ballbesitz bei uns 451-360 Pässe, Passgenauigkeit eigentlich in jeder Statistik besser. Aber was bleibt am Ende? Ein Punkt. Na, das ist dann am Ende des Tages gegen einen Konkurrenten im Aufstiegsrennen dann doch zu wenig. Aufwand und Ertrag, das war im Missverhältnis, kann man sagen. Also man hatte ja auch noch die eine oder andere Chance, auch ich erinnere mich noch an eine weitere Chance von Terodde, der hat das Ding allerdings Volley genommen und dann übers Tor gehauen in der zweiten Halbzeit. Und natürlich, man darf nicht vergessen, das hast du ja auch, glaube ich, gesehen, Wagnermann, der jetzt natürlich eher nicht für seine Torjägerqualitäten bekannt ist, nee, der das Ding aus, was war das, 1-2 Meter freistehend gegen den Pfosten köpft. Ja, ja, das war natürlich sehr ärgerlich, aber das kommt in so einer Phase, ich weiß auch nicht, da kommt immer alles zusammen und es war einfach so, dass eben in dem Spiel das Glück nicht auf unserer Seite war, was das anging. Und wir waren da schon mal effektiver. Und das zieht sich ja auch so ein bisschen jetzt durch, gerade aktuell, ne? Also das ist so.
Aber entgegen deinen Erwartungen ist ja der Punkt dann doch eigentlich gut, letztendlich. Du hast ja mit Schlimmeren gerechnet.
Ich habe mit Schlimmeren, ja. Also ich sag mal, es war eine deutliche Leistungssteigerung zu sehen. Es war auch gut, dass ich fand das mal ganz gut, dass Leibold einfach mal nicht gespielt hat. Ne? Auch der
gezwungenermaßen,
ne? Gezwungenermaßen Mr. zuverlässig ist. Aber dadurch war man eben auch mal gezwungen, was Neues zu machen. Und dass dann eben die Seiten getauscht wurden und Wagnermann so ein bisschen so einen offensiven Part da gespielt hat. Das hat die Kieler schon ziemlich verwirrt, muss ich sagen. Und es war auch ansonsten ziemlich flexibel. Es waren viele Positionswechsel im Spiel. Aaron Hunt hat wieder ein Top-Spiel gemacht. Zuletzt war es ja nicht so gut, aber da muss man sagen, da kann man jetzt auch nicht kritisieren. Also das war wirklich gut, was er da gezeigt hat. Und ich finde ja auch das Zusammenspiel mit Dutschiak und Hunt finde ich ganz interessant, so, weil die sind ja doch ziemlich unterschiedlich, aber das ergänzt sich auf eine andere Art und Weise ziemlich gut. Kinzombie hat ja irgendwie eine Formkrise, der taucht ja immer ein bisschen unter, ist auch da wieder jetzt nicht so in Erscheinung getreten, der fällt ja heute, glaube ich, aus. Da wird Onana spielen. Das halte ich jetzt auch nicht unbedingt für schlechter, sondern ich glaube, das wird für Belebung sorgen. Und ansonsten muss man klar sagen, es ist ein Schritt wieder in die richtige Richtung, allerdings ist es punktemäßig kein Schritt in die richtige Richtung. Man ist zwar jetzt auch wieder auf dem Platz 3, Relegationsplatz, aber ich sag mal, wenn man heute jetzt wieder keinen Dreier holt, dann wird's schon eng. Ne? Also ich sag mal, Bochum, 5 Punkte, glaube ich, ne?
Sind's ja, drin? Ich glaube schon.
Also das kann auf 8 anwachsen, wenn sie heute verlieren sollten. Trotzdem ist noch nichts entschieden, sage ich mal, weil wenn man sich das Programm der Bochumer anguckt die nächsten Wochen, also die spielen ja wirklich das durch, was wir jetzt durchgespielt haben. Düsseldorf haben die, Heim Hannover, Kiel, Paderborn, also auch nur wirkliche Kracher da. Also durch ist da noch nichts, aber das ist schon so ein bisschen richtungsweisend, ne, natürlich. Und also man muss einfach jetzt mal, das steht im Missverhältnis, Aufwand und Ertrag, und man muss jetzt einfach auch mal wieder so ein bisschen zu einer Spielart kommen, die dann auch erfolgsversprechender ist und das Ding einfach mal reinwummen, ne? Das kann so nicht mehr weitergehen. Und sonst sage ich mal, wenn das dann lange Zeit 0-0 steht und dann man sieht, die bemühen sich, ja, dann weiß man schon, was passiert beim HSV. Dann kommt der Gegner auf und dann netzt der eben ein. Deswegen, ich sage ja, ist es vielleicht ganz gut, dass die Ergebniskrise zum jetzigen Zeitpunkt ist. Denn das hatten wir in der Hinrunde ja ganz genauso. Vielleicht geht es danach wieder bergauf. Das ist so die Hoffnung, die die HSV-Fans, wenn ich das so, wenn ich die anderen Podcasts und die anderen Formate so verfolge, die haben das ja auch, so eine gewisse Hoffnung, dass es dann wieder bergauf geht. Aber man muss schon also die Alarmglocken sind an. Also das wird alles noch ganz, ganz haarig und eng. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Heute geht es dementsprechend weiter. Also Kiel, wie gesagt, wir waren dominant, wir waren besser. Das haben die Kieler auch gesagt, Finn Bartels danach. Und haben alle, und auch Ole Werner, haben alle eindeutig gesagt, der HSV war besser heute. Wir nehmen den Punkt gerne mit, haben sie alle gesagt. Ne? Und das hat man eben auch gemerkt. Da war so ein bisschen die Luft raus. Wir hatten ja auch, glaube ich, ein Spiel mehr, ne? Irgendwie, ja.
Ja.
Und das hast du gemerkt, aber das ist eben das, was dem HSV vielleicht fehlt, so ein bisschen. Da nimmt man eben dann doch diesen Punkt mit. In anderen Spielen, so weiß ich nicht, gegen Würzburg die Nummer, ne? Das sind so Sachen, ich weiß nicht, ob die Kiel momentan passieren würden. Nee, passieren sie nicht, weil die haben 1-0 gewonnen durch einen Elfmeter. Aber gut, da kommen wir dann vielleicht später nochmal zu. Insofern, ja, es bleibt spannend und wir gucken mal, was in 4 Stunden an der Kastropper, ne, sagt man auch, an der Kastropper.
Ja,
ne?
Genau. Es ist auch dann tatsächlich das einzige Spiel heute Abend, denn
ja.
Kiel durfte Corona. Ja nicht anreisen nach Heidenheim, weil
ja.
Es mehrere Corona-Fälle bei Heidenheim gab.
Ja, 4, ne?
Ja, genau, 4 Stück war wohl gemeldet. Somit könntet ihr Kiel erstmal, trotz dessen, dass sie natürlich ein Spiel weniger haben, mit einem Sieg überholen.
Ja.
Ich bin gespannt, was das wird. Aber zum Ausblick kommen wir ja gleich, würde ich sagen, wa?
Ja. Hast du das Spiel denn gesehen?
Tatsächlich nur ganz kurze Ausschnitte. Ja. Ich habe mir dann natürlich zum Ende hin die Highlights noch angeguckt. Eine Szene ist mir tatsächlich, also da muss ich dann sagen, da war ich auch überrascht, ist mir besonders im Kopf geblieben. Das war Anfang der ersten Halbzeit, meine ich. Stand, glaube ich, 1-0. Also es muss zwischen dem 1-0 und 1-1 gewesen sein, diese Szenerie. Da tankte sich Wagnoman auf der linken Seite durch und zog auf einmal in Robbenmanier nach innen. Und ja. Er ist ja rechtsfuß und schloss dann tatsächlich ab. Und
ja.
Habe ich gedacht, okay, das ist eine Situation und auch vielleicht eine Chance jetzt für den HSV, solche Sachen zu sehen, weil Leibold halt ja nicht spielen durfte. Und genau. Auf sowas dann eventuell auch aufzubauen. Denn das ist halt so ein Überraschungsfaktor, ja. Wenn dein linker Verteidiger dann auf einmal sich da komplett durchtankt. Mhm. Das war so ein Ding, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist mal was du beim HSV irgendwie vermisst, beziehungsweise einfach ja. Die Saison über gar nicht gesehen hast. Ne?
Ja, das zeitweilig schon. Das ist aber das, was ich auch eben schon sagte. So. Das ist in der letzten Zeit verloren gegangen, so ein bisschen.
Ja, genau.
Diese Überraschungsmomente, dieses Flexible, was auch in dem Spiel absolut, man muss sagen, also dass die Positionen wurden da getauscht, also man hat die Spieler teilweise, eine Hand hast du vorne gesehen, in der Mitte hast du mal links gesehen, dann ist er nach hinten, also ne, das fehlte mir so in den letzten Spielen, das wirkte so ein bisschen behäbig und da war wirklich wieder mehr Leben im Spiel, das kann man eindeutig sehen und genau diese Maßnahme mit Wagnermann, also die hat da schon gegriffen, jetzt muss man natürlich gucken, ob das beim nächsten Gegner wieder so passt, ne, und klar, wenn du jetzt 2 Spiele das so hintereinander so durchziehst, dann der dritte Gegner weiß dann auch schon genau, was auf ihn zukommt. Also man muss immer so ein bisschen taktische Flexibilität da an den Tag legen. Und dafür hatte ich Tune ja auch des Öfteren mal gelobt, so in der Hinrunde, dass sie eben darauf reagiert haben, auch schon in der Halbzeitpause. Da hast du es auch gemerkt, ich erinnere mich an das Würzburg-Hinspiel zum Beispiel. Da ist das ja auch erste Halbzeit total in die Hose gegangen. Und dann durch gewisse Maßnahmen wurde es dann in der zweiten Halbzeit besser.
Ja.
Und diese Maßnahme hat auf jeden Fall gegriffen. Er hat ja auch, sag ich mal, so eine Bulligkeit. Ne? So ist ja auch wirklich ein Tank, der sich da so durch. Mhm. Wenn der wirklich in Form ist und läuft, dann ist er mit Sicherheit ganz vorne dabei. Ne? Das Problem ist natürlich auch bei ihm immer so öfter Verletzungssorgen, Verletzungsprobleme. Aber jetzt im Moment läuft's und man kann nur die Daumen drücken, dass es weiterläuft. Und wie gesagt, mit Leibold, das muss man beobachten. Wenn das heute greifen sollte, wieder mit Wagnermann, da muss man vielleicht auch mal gucken, ob man das erstmal so beibehält und ob dann ein Leibold später kommt. Mhm. Weil der ist ja nun auch im Gegensatz zur letzten Saison, das ist schon, man merkt da schon so ein bisschen bei ihm auch so die Luft raus. Im Moment. man darf das natürlich nicht alles nicht jetzt aufgeben. Es kann ja auch nochmal besser werden, aber im Moment scheint das so, als wenn er so eine leichte Krise hat. Ne? Und,
tja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr das dann heute Abend gegen Bochum tatsächlich dann gestaltet. Das, und ich glaube, das wird ein ziemlich unbedingt ein richtungsweisendes Spiel, aber es ist schon ein wichtiges Spiel, also um jetzt einfach auch die Reaktion zu zeigen.
Wird auch definitiv ein schwieriger und schwerer das Spiel als gegen Kiel, weil ich auch Bochum für Spielstärke halte, also mit Schul vorne, ne? Und wen haben sie noch? Zoller, ne? Zoller?
Genau, ja. Ganvula kommt dann ja auch nochmal gerne von der Bank. Also
und für mich ist die Waffe ja schlechthin der Riemann, ne, im Tor. Also der, wenn du siehst, wie der die Abschläge präzise auf die Spieler bringt, und da, das habe ich ja schon getwittert vor ein paar Tagen, also da sollte der HSV wirklich gewarnt sein und sich darauf einstellen, weil wenn der den Ball hat und will das Spiel schnell machen, der trifft wirklich genau seinen Stürmer vorne und zwei, drei Stafetten da und zack ist das Ding im Tor. Ne? Also das habe ich des Öfteren gesehen. Also das ist wirklich eine Waffe. Und auch sonst, also von seiner ganzen Ausstrahlung her, also wirklich macht so ein bisschen so einen unbezwingbaren Eindruck, finde ich immer so. Wenn der da steht, da denkst du, also da geht nicht viel. Und der hat so eine Aura, finde ich. Und also ist wirklich schon ein starker Keeper. Und also das ist mit Sicherheit eine schwierigere Aufgabe als gegen Kiel, finde ich. Weil Kiel hatte, wie gesagt, an dem Tag auch, sie hatten keinen guten Tag. Der HSV war einfach nur zu blöd, Tore zu machen, kann man so sagen. Und heute muss man anders auftreten. Ne? Vielleicht muss man einfach auch erstmal defensiver auftreten, abwartender, vielleicht auch destruktiver, wie der SV Werder Bremen das ja momentan so ein bisschen zelebriert. Ja. Ja? Tatsächlich so gucken, dass man 45 Minuten erstmal die Null hält, ne? Und dann, ja, wo man dann vielleicht auch denkt, ja, warum führt denn Bochum noch nicht 2-0? Ne? Und dann in der zweiten Halbzeit, dann gibt es halt mal den Konter und dann kommt halt mal ein Terodde dann zum Zuge und netzt dann vielleicht ein. An alter Wirkungsstätte, ich habe gerade ein Bild gesehen, das ist ja witzig, also der war ja auch mal da, so ein paar.
Das war schon ewig her, ne?
Schon ewig her, ja, genau. Ne? Und das ist so ein bisschen vielleicht, also man muss auf jeden Fall so spielen und man darf da nicht sofort so wieder auftreten, sage ich mal, wie in den vergangenen Wochen, so nach dem Motto, so wir zeigen erstmal die 10, 15 Minuten hier, wer hier der Herr im Ring ist, ne? Sondern hier ist für mich schon klar, momentan ist das so, die Bochumer sind auf Platz 1, haben 5 Punkte Vorsprung. Ja, die haben ja auch schon gesagt in der PK, so, also mit einem Punkt sind wir auch zufrieden, ist auch okay, ne? Da hält man eben den Konkurrenten auf Abstand. Die können ja relativ locker reingehen. Und der HSV muss eben gewinnen, ne? Das ist ja eindeutig so. Und insofern, ja. Also, die Favoritenrolle, wenn man davon sprechen möchte, ist dann für mich eher schon bei den Bochumern, aber es wird schon hart heute Abend, glaube ich. Also das
hast du ja schon doch den Ausblick jetzt schon erledigt. Dann frage ich dich jetzt aber einfach statt deiner Lieblingsrubrik. wie geht's denn aus?
Ah, oh, das ist ja meine Lieblingsrubrik. Ja, genau.
Das ist deine Lieblingsrubrik. Ja, das machst du doch gerne.
Ah, scheiße. Tippen oder was?
Ja, natürlich.
Oh. Beim letzten Mal habe ich, glaube ich, auch, ja, also ich sag mal, vom Verstand her würde ich sagen, wahrscheinlich 2-0 Bochum. 2-0 Bochum und Wunschergebnis 1-1.
Wenn du jetzt in der Tipprunde ein Ergebnis eingeben würdest, dann wäre es eher das 1-1 oder das 2-0 für Bochum.
Also wenn ich Geld machen möchte, 2-0 für Bochum.
Gut, dann ist das dein Tipp, oder nicht?
Klar, aber ich möchte das natürlich nicht, aber ich sag mal so, spricht da gerade im Moment. Also wir sind ja in einer absoluten, wir guckt dir die Rückrundenbilanz an, in einer absoluten Ergebniskrise, ne? Auch wenn wir zum Teil ganz gut gespielt haben, aber es werden aktuell keine Ergebnisse geliefert, ne? Mhm. Und wenn du dir das anguckst hier in der Tabelle, ich sehe hier dreimal Minus, zweimal ein X beim HSV und bei Bochum ist einmal eine Niederlage und sonst alles grün, alles gut. Also das ist schon, also da muss eine Kehrtwende kommen. Ich weiß nicht, ob sie wirklich beim Tabellenführer kommt, aber vielleicht kommt sie eben auch da. Man weiß es nicht. Aber von den Fakten her würde ich sagen, wird es erstmal schwierig, da überhaupt was zu holen. Und So, aber ich sage auch, wenn sie heute verlieren sollten, ne? Gut, sind 8 Punkte, aber wenn du dir dann anguckst, was in den nächsten Wochen passiert, ne, vom Programm her, was Bochum dann noch abspulen muss, ne? Also die haben genau das vor sich, was wir in den letzten Wochen hatten. Also die haben angefangen, glaube ich, mit Düsseldorf, die ja auch noch eine Rolle spielen. Dann spielen sie noch gegen Heidenheim, die spielen noch gegen Kiel, die spielen noch gegen Hannover und Paderborn. Also die haben wirklich auch nur Brecher da vor sich, ne? Und selbst Paderborn, wenn Paderborn gerade eine Krise hat, da auf Platz 11, aber die sind ja nun auch nicht zu unterschätzen. Da kennt man Steffen Baumgart gut genug. Der kann da auch sicherlich was holen. Insofern, also die haben auch noch mit Sicherheit Spiele dabei, die sie nicht gewinnen werden. Das ist ganz klar. Also man soll da nicht alles aufgeben und schon sagen, wenn sie heute, dann ist alles vorbei oder so. Das glaube ich nicht. Aber ja, es wäre natürlich mal schön, wenn sozusagen so ein Spiel, wo man eigentlich nicht davon ausgeht, dass der HSV da was holt, da eben gerade was holt. Und wo man es jetzt nicht unbedingt so erwartet. Insofern mal gucken. Ne? Aber so ein Schul oder so, was der da vorne, wie der da auch auftritt und so, also das ist schon sehr selbstbewusst und das ist schon sehr, ja, klar die Sache. Und mal gucken. Mal gucken. Ich bin um 18.30 Uhr heute dabei und guck's mir an. Und ja, kein zweites Spiel. Insofern, ja, wir könnten unsere Tordifferenz nach hinten hauen. Dann würde Fürth wieder auf Platz 3 rutschen. Und ja.
Ich glaube, das wird nicht passieren. Ich schätze mal, dass das ein torreiches Spiel tatsächlich wird.
Echt?
Ja, ich glaube irgendwie, also es wäre mal wieder an der Zeit, glaube ich.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich an den Sieg der Hamburger. Ich tippe tatsächlich auf ein 2-3.
Wer schießt denn die Tore? Terodde dreimal, oder?
Ja, ich sag Terodde. Kittel wird eins machen. Und in der 90. beim Stand von 2-2 natürlich der Schuh. Bobby Watt.
Stimmt, den haben wir völlig vernachlässigt. Ey.
Schießt euch auf Liebling. Platz 2.
Der Schuh. Ja, das wäre natürlich mal so ein Moment, ja. Das wäre es. Ich glaube, das sind seine 2 Minutes of Fame.
Ja, genau. Ja, dann kommen wir wieder zurück in das Bundesliga-Geschäft, würde ich sagen.
In den grauen Alltag.
In ein noch grausameres Spiel, als wir es am Sonntag von Werder gesehen haben. Und das lag nicht nur an Werder, sondern auch diesmal mit am Gegner. Währenddessen die Kölner ja bemüht waren, doch einen relativ attraktiven Fußball zu spielen, beziehungsweise einen taktisch gut ausgeführten Fußball zu spielen, war gegen Bielefeld, also Not gegen Elend wird es schon ganz gut treffen, glaube ich. Was hast du gesehen? Hast du dir das ganz angeguckt?
Ja. Oder? Nee, nicht ganz. Also da habe ich immer Teile von gesehen. Aber ich habe ja schon vorher geschrieben, der Blockbuster am Champions League Abend.
Ja, genau.
Ja.
Im Endeffekt habe ich dann wirklich nur das Bundesligaspiel geguckt. Auf Champions League hatte ich dann auch echt gar keinen Bock mehr. Was kann man dazu sagen? Also die erste Halbzeit war bei Werder wieder treu dem Motto Hauptsache zu null irgendwie.
Genau.
Ziemlich destruktiv. Also es war auch quasi, finde ich, eine Blaupause zum Köln-Spiel. Mit dem Unterschied, dass Werder aus dem Pausentee etwas frischer rausgekommen ist und in der 47. Minute nach einem schönen Außenlaufspiel von Rashica dann zum Torerfolg kam. Es war eine Kooperation aus Rashica, Amos Pieper und Josh Sargent. Sargent war dann letztendlich derjenige, der Pieper dann vor dem Eigentor erlöst hat. Und ja, so stand es 1-0. Und es stand 1-0. Also viel hat sich dann an dem Spiel auch nicht geändert, hatte ich das Gefühl. Und dann gab es halt wieder so eine strittige Szene. Wie jetzt seit dem Frankfurt-Spiel in Bremen stand der VAR dann auf einmal wieder im Fokus. Und De Medina ist dann, also wurde zuvor eingewechselt für den verletzten Lausen. Und die Medina ist dann, ich glaube, das muss die 67. Minute gewesen sein. 68. Minute, genau. Ist er Füllkrug von hinten eingestiegen, hat allerdings zuerst noch, ja, ich sag mal, gutwillig den Ball gespielt. Und das Einsteigen auf Füllkrugs Achillessehne, Achillesferse, will ich gar nicht mal jetzt als böswillig abtun, sondern das war einfach wirklich ein Versehen. Die gelbe Karte kann man geben, es ist dann halt aber auch wirklich eine dunkelgelbe Karte. Und Frau Bibiana Steinhaus meinte dann zum Unparteiischen, ich glaube, Schmidt war das diesmal in der Partie, guck dir das doch nochmal bitte eben an. Das hat er dann auch getan und entschied dann auf Platzverweis für den Medina. Ja, kann man machen, allerdings mit dem Hintergrund, dass man dafür dann den Videoassistenten tatsächlich zu Rate gezogen hat, finde ich es dann doch, ja, schwierig, ne? Also hat einen faden Beigeschmack. Danach hatte Werder das dann halt ein bisschen einfacher. Möwald macht dann das 2 zu 0, das war dann auch eigentlich verpflichtend. Ich glaube, das hat keine 4 Minuten gedauert, als dann die Bielefelder in Unterzahl waren. Und mit dem 2-0 war das Spiel dann halt wirklich auch gegessen. Werder hat es dann leider nicht hingekriegt, die Führung nochmal ein bisschen auszubauen. Hätte der Tordifferenz vielleicht nochmal gut getan. Und ja, alles in allem, auch in den Spieldaten wieder ein sehr grausames Spiel von Werder. Auch da in allen wichtigen Belangen von Zweikampfquote, Ballbesitz, angekommene Pässe bzw. gespielte Pässe, Laufleistung und Torschüsse liegt Werder dann weit abgeschlagen hinten. Bielefeld ist ganze 4,2 Kilometer mehr gelaufen. Das ist auch eine Szenerie, wo ich sage, boah, das ist schon markant. Noch viel schlimmer finde ich eigentlich die Passquote. Jeder dritte Ball von Werder kam nicht an. Das ist schon eine Hausnummer, finde ich. Und das zeigt schon ganz klar, dass man dieses Spiel, also man konnte sehen, Werder wollte genauso spielen. Und ja, das ist nicht unbedingt das, was ich mir wünschen würde vom SV Werder. Allerdings fehlt mir auch der Glaube daran, dass irgendwie dann doch da mehr rauskommen kann. Aber wir haben ja jetzt dann die gute Möglichkeit, uns am Samstag dann doch irgendwie noch besser darstellen zu lassen, indem wir gegen Bayern dann mal einen guten Auftritt hinliefern. Das wird auch ganz lustig. Ja, alles in allem nochmal zu Bielefeld zurück. Man hat gewonnen, alles in Ordnung. 2 zu 0, das war auch wichtig. Man hat jetzt 30 Punkte, man hat 11 Punkte Vorsprung, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, auf den Relegationsplatz. Auf Mainz hat man sogar 12 Punkte Vorsprung. Das lässt das alles ein bisschen beruhigen. Durch ist man trotzdem nicht. Das dauert noch, bis man wirklich durch ist. Man hat jetzt wirklich harte Brocken vor der Brust. Also Bayern und Wolfsburg, zwei Heimspiele hintereinander. Dann muss man nach Stuttgart auf jeden Fall. Und ich glaube, danach stehen dann die. Nee, das Auswärtsspiel in Dortmund an und ich glaube, dann kommt Leipzig an die Weser. Das sind alles in allem dann Spiele, wo ich sage, boah, das wird richtig schwierig. Union ist auch nicht einfach danach, nach dem Leipzig-Spiel. Union steht Bremen nicht so gut und deswegen, also das sind dann die nächsten 5, 6, 7 Spiele, wo ich persönlich bei Werder nicht viel Hoffnung habe. Da zählt schon eher das Wolfsburg- und Stuttgart-Spiel dazu, dass sich da etwas ja, Hoffnung in mir breit macht. Aber kommen wir zum Bayern-Spiel. Da hat es schon angefangen, als Friedel gegen Bielefeld die fünfte gelbe Karte gesehen hat. Also ab der 35. Minute, ab 19:04 am Mittwoch war klar, Bayern wird ein etwas einfacheres Spiel haben. Denn ja, Friedel wird gesperrt fehlen. Moisander wird dann reinkommen, sehr wahrscheinlich. Und ja, ich sag mal so, wenn Gnabry und oder Sané auf den mit vollem Tempo zulaufen oder im Idealfall ein Davies, dann gute Nacht, Moisander, dann wird das ganz, ganz lustig. Das Wichtigste für mich für das Bayern-Spiel ist tatsächlich, dass man da jetzt nicht Backenfutter kassiert. Am besten man igelt sich mit einem 5-4-1 ein, mit zwei flachen Ketten jeweils und möglichst die Räume eng machen. Und irgendwie hoffen, dass Rashica seine Schnelligkeit wiederfindet. Also ich finde, da fehlt dieser spritzige Antritt, für den er dann ja irgendwie gefürchtet war. Der fehlt irgendwie. Und das nicht nur seit gestern und auch nicht seit vorgestern, das fehlt mir eigentlich seit fast genau einem Jahr jetzt. Und da habe ich dann die Hoffnung, dass der irgendwie über Boateng mal zumindest zu einem Abschluss kommt. Ich habe nicht ganz viel Hoffnung, so ein bisschen Hoffnung macht das Frankfurt-Spiel, da war ja Frankfurt auch eigentlich der Favorit. Bayern ist der haushohe Favorit, meines Erachtens. Ob man jetzt dann gegen haushohen Favoriten mit dieser Spielweise dann was reißen kann, weiß ich auch nicht. Aber naja, Backenfutter vermeiden. Ich sag jetzt schon meinen Tipp tatsächlich, weil ich glaube, da wird sich nicht viel ändern. Es wird auf jeden Fall drei Tore geben. Wenn es mehr als drei Tore gibt, ist die Hoffnung, dass Werder eins davon abbekommt. Aber ich schätze mal 0-3 aufwärts für Bayern München. Und das wird ganz lustig am Samstag, glaube ich.
Ja, das glaube ich wiederum gar nicht mal. Das ist nämlich der Punkt so, weil ich glaube, würde jetzt Werder da ums Überleben kämpfen und braucht unbedingt die Punkte, dann würde ich mitgehen. Aber so können die meiner Meinung nach relativ locker in das Spiel gehen. Haben eigentlich nichts zu verlieren. Bayern ist in der absoluten Favoritenrolle, insofern wie so ein bisschen wie so ein Pokalfeeling. Und also ich glaube, dass Bayern, ich glaube, ich kann mich ans letzte Spiel erinnern, das war doch auch so ganz, ganz knapp, war das nicht sogar 1-1?
Ja, das war ein 1-1. Eggestein hatte in der 45. Minute das Führungstor geschossen.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass es ähnlich laufen wird. Also dass Bayern, ich habe ja viele Bayern-Spiele tatsächlich gesehen und das einzige Problem ist, wenn Werder jetzt tatsächlich loslegt wie die Rakete und 2-0 führt, dann sind die Bayern ja immer so drauf, dann geben die richtig Gas und dann wird es dann noch schlimm am Ende. Aber wenn ihr das Spiel lange Zeit offen halten könnt, denke ich, geht da was. Grundsätzlich glaube ich, dass das in den nächsten Wochen gar nicht mal so schlimm wird. Ich habe mir auch gerade mal die Tabelle angeguckt. Ich will jetzt nicht von Europapokal reden, aber vielleicht sollte ich es doch mal machen. Aber das sind ja auch nur 5 Punkte nach oben. Glaube ich, 5. Union hat, glaube ich, 35 Punkte. Naja, also ich denke mal, das ist schon ein großer Vorteil, wenn man sozusagen sich frühzeitig aus dieser ganzen Umklammerung lösen kann und eine gewisse Art von Selbstverständlichkeit an den Tag legen kann, dann kann man im Grunde nur noch gewinnen. Vor allen Dingen die Mannschaften, das haben wir ja schon oft erlebt, die so so ab 10 bis 15 sich da so rumtummeln, aber noch irgendwie Tuchfühlung haben, dass die dann plötzlich zum Endspurt einfach nochmal so ein bisschen Gas geben und dann noch was erreichen können. Ich glaube schon, dass das möglich ist. Und deswegen übertragen auf den HSV, das ist ja genau wieder das Thema. Ich glaube, durch diese Destruktivität, die sie jetzt da in diesen 2-3 Spielen an den Tag gelegt haben, da regt sich Fußballwelt immer drüber auf, dass beim HSV genauso, ich sag ja wiederum nur das Sandhausen-Spiel, was ja zu großen Diskussionen führte, aber das ist genau der Weg, den der HSV eigentlich gehen müsste, meiner Meinung nach, erstmal das Spiel zerstören des Gegners, die zweite Liga annehmen und grundsätzlich Konter fahren und die Dinge einnetzen und fertig und die 3 Punkte, es geht nur um Punkte erstmal. Wenn man diese Punkte dann hat, dann kann man diese Selbstverständlichkeit, dann kann man Tiki-Taka und ich weiß nicht was spielen und alles ist gut und kann dann sozusagen auch mal irgendwelche Spieler bringen, die so auf der so ein Heil oder ich weiß nicht was bei uns jetzt oder wer bei euch dann noch auf der Ersatzbank sitzt, dass die einfach mal eine Möglichkeit haben, sich auszuzeichnen, ne? So, aber bis dahin muss man einfach gegen Köln oder gegen Bielefeld muss man einfach so spielen, irgendwie versuchen, das den Kasten sauber zu halten, dann irgendwie 2-3 effektive Konter fahren und das Ding ist drin. So, ja, und das ist eben die Methode, die da nützt und dann hat man die Punkte und dann kann man auch ganz anders auftreten und ich glaube, nur so geht das. Na, und insofern würde ich mir das ja für mein Team auch wünschen, aber da sind sie immer noch davon überzeugt, dass die müssen ja, die haben ja den höchsten Etat, die haben die besten Spieler, da muss das ja so, ich weiß nicht wie, aussehen. Und man ist dann unzufrieden, wenn sie wie gegen Sandhausen 4-0 gewinnen. Da sind ja alle unzufrieden. Ich bin zufrieden. Und das möchte ich ja auch hier nochmal betonen. Wenn man 3 Punkte holt und 4 Tore schießt, kann das so schlecht ja nicht sein, oder?
Nee, natürlich nicht.
Aber du weißt, was ich meine.
Ja, mir geht es da nicht viel anders. Werder hat jetzt in den letzten 3 Spielen 3-mal nicht verloren, hat insgesamt 7 Punkte geholt. Wo ich gesagt habe, okay, 6 sind maximal drin, weil der Sieg gegen Frankfurt ist halt so ein Sieg, den du da eingefahren hast, der halt überraschend ist, der halt auch wichtig ist, um dann halt mal wirklich sich auch frühzeitig auf Richtung Klassenerhalt einbiegen zu können, sage ich jetzt mal. Wenn du nämlich nur gegen deine direkten Konkurrenten dann deine Punkte holst, dann wird es halt schwierig, weil irgendwann rutschst du auch mal aus, so wie gegen Schalke oder gegen Hoffenheim, das war ja nun wirklich ein Totalausfall teilweise sogar. Wo ich auch sagen muss, gegen Hoffenheim hat man es irgendwie auch mit schönem Fußball wieder versucht, es ist komplett nach hinten gegangen und man hat dann wirklich umgestellt auf wieder diesen 100%igen Zerstörerfußball. Und die Konsequenz daraus ist, dass man ja 2 Spiele gewinnt und ein Unentschieden sich rausholt. Und natürlich kann ich damit zufrieden sein. Nur finde ich diesen Spielstil halt nicht so schön.
Das ist
Meckern auf hohem Niveau. Das ist Rinden kacken und letztendlich ist nichts wichtiger als frühzeitig.
Ja.
Tatsächlich die Klasse einfach zu halten, damit man Planungssicherheit halt
hat. Ich sag mal, guck, womit hatte Huub Stevens Erfolg? Also den Fußball, den Huub Stevens hat spielen lassen, auch bei uns und woanders.
Stain, ne?
Der Huub, ne? das konnte man sich wirklich manchmal nicht angucken. Ich weiß noch, wie die alle geflucht haben damals. Am Ende haben wir 1-0 fast jedes Spiel gewonnen und alle in Hamburg waren am Fluchen. Wie scheiße das doch ist. Ah, oh, wir brauchen einen anderen Trainer. Das kann doch so nicht weitergehen. Ich sage, guck doch mal auf die Tabelle. Wir waren da auf Platz 18 und am Ende sind wir noch im UEFA Cup gelandet. Ne? Weil wir jedes Spiel einfach nur, wir haben geblockt, destruktiv gespielt, geblockt, hinten zumachen. Ja, und dann kommt eben der Konter und dann kommt das 1. Und dann kommt irgendwann diese Selbstverständlichkeit. Und am Ende, das weiß ich noch, letzter Spieltag haben wir 7-0 gewonnen gegen Karlsruhe, weil nämlich man hatte da die Punkte, man konnte ganz locker, man konnte nur noch mit einer Haltung, du hast richtig gemerkt, die Mannschaft ist nur noch so mit dieser Haltung auf den Platz gegangen. Ja, wir können eigentlich nur noch was erreichen. Also wir sind von ganz unten gekommen. Wir haben jetzt so viele Punkte hier und keiner hat mit uns gerechnet und jetzt ziehen wir das hier eiskalt durch und am Ende, und dadurch wurde es dann auch spielerisch besser, ne? Mhm. Dann von so einer Warte aus dann kommst und das hat Stevens eigentlich immer richtig erkannt, muss man sagen. Auch wenn das nicht schön aussah, aber du bist halt auch nicht der FC Bayern oder ich weiß nicht wie, oder RB Leipzig, die das Material haben, die Spieler haben, um dann diesen Fußball auch spielen zu lassen. Da ist, glaube ich, unsere Vereine sind da noch weit weg von.
Ja.
Und insofern finde ich diese das so anzugehen, finde ich grundsätzlich völlig richtig.
Ne? Ja. Nein, es ist ja auch in Ordnung. Und man hat jetzt 30 Punkte. Ich glaube, letzte Saison hatte man 31 Punkte oder 32, ich glaube 31 Punkte. Also somit sieht man ja schon, dass irgendwie die richtigen Lehren aus der Saison gezogen worden sind. Es gilt jetzt halt nur dann tatsächlich in den nächsten Spielen dann doch mal vielleicht diesen einen Überraschungsmoment dann halt zu haben und nochmal dreifach zu punkten. Denn wie gesagt, das Programm ist jetzt am Samstag München, dann kommt Wolfsburg, dann ist das Auswärtsspiel in Stuttgart, was auch nicht einfach sein wird. Dann ist das Nachholspiel tatsächlich gegen Regensburg im Pokal, was ja auch nicht ganz so zu verachten ist. Dann spielt man gegen Leipzig zu Hause, dann kommt man nach Dortmund, wo ich auch sage, okay, das sind tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5 von 6 Spielen, jetzt also dem Pokal halt ausgenommen, wo ich sage, okay, da gehst du als nicht unbedingt als Favorit in das Match. Kann natürlich auch ein Vorteil sein, natürlich, klar, du kannst befreiter auch spielen, weil du halt diesen Druck, dass du gewinnen musst, nicht hast. Aber sagen wir es mal so, bis zum Dortmund-Spiel, wenn du einschließlich das Dortmund-Spiel, vielleicht das Pokalspiel gewinnst, dann sind 5 Spiele vergangen und in 5 Spielen kann auch von unten dann wieder was nachkommen. Und dann steckst du dann doch wieder tiefer drin, als du es dann vielleicht möchtest. Ja. Und Mainz also ich sag immer noch, Mainz hat genau richtig gehandelt. Mainz hat einmal komplett sich erneuert und ich finde, man sieht das. Und Mainz spielt längst nicht mehr diesen grausamen Chaoten-Fußball, den sie vorher gespielt haben.
Das stimmt.
Und ich finde, da kann man schon eine Besserung sehen. Also in den letzten Spielen, gut, gegen Schalke jetzt das 0-0 war unglücklich, das 1-0 gegen Augsburg die Niederlage auch, aber man hat Gladbach geschlagen, man hat einen Punkt gegen Leverkusen geholt, Union hat man geschlagen, man hat auch Leipzig geschlagen, gegen Dortmund hat man einen Punkt geholt. Das sind alles so Achtungserfolge, die man auch nicht außen vor lassen soll. Natürlich ist jetzt der letzte Sieg mit Gladbach auch schon wieder, ja, fast 3 Wochen her. Aber ja, gut, ich will jetzt auch die Gegner nicht unbedingt stark reden.
Nee, ich glaube auch nicht, dass da eine Mannschaft ist, die kontinuierlich, also Mainz habe ich auch auf dem Schirm und ich würde auch sagen, und das habe ich ja auch schon geschrieben, dass Mainz auf jeden Fall Relegation schafft. Ich halte da eher Bielefeld für ein Problem. Die haben jetzt zum Beispiel, das ist ja für die ein sehr wichtiges Nachholspiel gewesen und das haben sie wieder vergeigt. Die haben den Trainer gewechselt, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Und du siehst, dass es jetzt nicht wirklich sofort gefruchtet hat. Und insofern glaube ich da, also die halte ich schon, ich glaube, dass die der zweite Absteiger sein werden.
Ja, doch, da gehe ich auch, also jetzt gerade nach dem Spiel auch, diese eklatante Schwäche im Abschluss. Bei Köln zum Beispiel kann man das ja wirklich daran festmachen, dass ein Anderson zum Beispiel fehlt. Ich glaube, ein Anderson gegen Bremen mit den ganzen Flanken, die da reingeschlagen worden sind, der hätte sich da wohlgefühlt und der hätte auch vielleicht seinen Dreierpack geschnürt gegen Bremen. Wer weiß, ist alles konjunktiv. Aber da kannst du es aus festmachen. Ne? Also da weißt du, okay, die Abschlussschwäche herrscht dessen, weil ich da wirklich keinen absoluten Verwerter vorne drin habe. Währenddessen man bei den Bielefeldern ja dann Klos eingewechselt hatte. Man hatte Vogelsammer auf dem Parkett. Cordova ist auch ein Stürmer, der seine Tore schießen sollte. Von daher, also Schalke ist klar, die sollten durch sein. Bielefeld meines Erachtens auch. Und dann denke ich mal, dass Mainz den Relegationsplatz fertig macht.
Es geht auch eigentlich, glaube ich, nur um die Frage, glaube ich, oder das ist das wahrscheinlich das Entscheidende, wer geht in die Relegation. Und da habe ich auch noch Hertha offen, weil Hertha sich sozusagen zwischen Anspruch und Wirklichkeit die Lücke am größten von allen da unten. Köln ist ja, sage ich mal, die wussten von Anfang an, ja, das wird wahrscheinlich, wir müssen erstmal froh sein, wenn wir die Klasse halten.
Und Köln hat ja gezeigt, dass sie schaffen ihren Gegner eingehen können. Und ich glaube auch, dass sie das packen werden. Die müssen halt jetzt Tore schießen. Ne? Und
genau.
Gut, wenn ich dann halt mal nur 1-0 gewinne, dann ist es halt auch so. Schlecht stand Köln defensiv auch nicht, obwohl sie eigentlich nur mit einem geschulten Innenverteidiger gestartet sind, mit Jorge Meret, glaube ich, war das. Ansonsten stand ja auch nur Außenverteidiger auf dem Platz. Aber Köln meines Erachtens wird das auch packen, da gehe ich von aus. Und Hertha, ich finde es nicht abwegig, ne?
Nee, die haben das Einzige, was vielleicht Hoffnung macht, ist Dardai, aber ansonsten ist da wirklich zwischen Anspruch und Wirklichkeit am größten die Lücke. Und das heißt meistens so, ja, das könnte nochmal eng werden. Und wenn Mainz da nochmal kommt, ja, dann wird sich das da irgendwie zwischen denen entscheiden. Augsburg ist für mich auch raus, die schaffen es ja immer wieder. Das ist ja immer so, schon so ein Phänomen. Und insofern, ja, also das erstmal gucken, was da unten noch passiert, aber
neulich ruhig bleiben.
Abwarten, genau.
Tee trinken. Aber ein Thema wollte ich mit dir besprechen noch heute.
Ja.
Ich glaube, das könnte interessant werden. Da fällt es mir persönlich schwer, im Moment dieses nordisch ruhig zu bleiben.
Echt?
Das ist der Video Assistant Referee. Und das ist jetzt nicht nur, weil es bei Werder so ist. Also Werder hat in den letzten Spielen dann doch Pech und Glück und auch wieder Pechglück oder Glückpech, wie auch immer. Mit dem VAR, bei Werder sind es jetzt 3 Spiele hintereinander, wo der VAR dann eine tragende Rolle gespielt hat. Ich erinnere mich an das Frankfurt-Spiel, man hat gewonnen, man konnte sich aber irgendwie nicht so freuen, weil jedes Mal irgendwie der VAR bei jedem Tor irgendwie was zu meckern und zu mäkeln hatte. Und das trübt dann irgendwie, also es nimmt einen so diese Euphorie, weil man ja die Tore nicht so wirklich feiern kann. Das Folgespiel gegen Köln war ja auch dann wieder der VAR nicht im Mittelpunkt, aber ein Thema. Und auch jetzt wieder in dem Bielefeld-Spiel am letzten Mittwoch ist ja die rote Karte dort wieder gewesen. Wo man sagen muss, eine dunkelgelbe Karte ist keine Fehlentscheidung, wieso greift der VAR da ein? Und dann ist mir noch die Szene tatsächlich, weil ich mir das Dortmund-Spiel gegen Sevilla angeguckt habe. Das wirst du ja auch gesehen haben, denke ich, oder zumindest gelesen haben.
Ja, ich habe es sogar gesehen, ja.
Genau, die Szenerie um das 2:0 von Erling Haaland. Also da kann der DFB zwar nichts für, weil es halt keine Veranstaltung des DFBs ist, aber der VAR von der UEFA hat sich da auch nicht mit Ruhm bekleckert. Wie siehst du diese Szenerie mit dem VAR? Denkst du, dass er wirklich jetzt das alles gerechter gemacht hat? Oder hat er es besser gemacht? Hat er es schlechter gemacht? Würdest du, wenn du jetzt in diesem Augenblick entscheiden könntest, ab jetzt gibt es den VAR erstmal nicht mehr, würdest du das bejahen oder würdest du ihn weiterlaufen lassen?
Also ich, so mittendrin würde ich sagen, ziehen wir das durch. Aber man muss, aber ich sag mal, das ist ein vielfältiges Thema. Ich sag mal, man merkt natürlich, dass das auch eine unheimliche, ein unheimlicher Druck auf diese VAR-Nummer dann entsteht, gerade jetzt so in der Champions League. Warte mal ab, wenn das im Halbfinale oder Finale solche, wenn es dann immer, das ist ja dann 95. Minute, dann kommt nochmal irgendein kleiner Schubser oder Rempler und ist das jetzt genau, ist das jetzt ein Elfer oder nicht, wo im Normal, ich sag mal, im normalen Bundesligaspiel kein Haar nachkrähen würde, aber da wird natürlich extrem darauf, du siehst ja, wie die Mannschaften da auch so am Rande schon ausrasten, gerade in der Champions League und das macht die Sache dann für mich schon fast grotesk, gerade diese Situation da in dem Champions-League-Spiel. Teilweise auch in der zweiten Liga, was ich so in den letzten Wochen, da hat der HSV ja jetzt auch nicht unbedingt von profitiert, von zwar ist er selbst sozusagen weniger betroffen davon, ab und zu auch noch auch mal, aber wenn man sieht, was zum Beispiel Kiel da dreimal in Folge für Elfmeter bekommen hat, wo jedes Mal danach auch dann die DFL oder, nee, DFB macht das, ne?
Nee, DFL, glaube ich.
DFL dann nach ein Statement rausgibt, ja, das war schon eine Fehlentscheidung und das kann, sollte eigentlich nicht so sein. Ja.
Nee, doch, DFB, Entschuldigung.
DFB, ne? DFB.
Ja, doch, DFB.
Ja, und wo dann immer die das Statement dann kommt und dann denkst du dann auch, ja, also irgendwie, und das ist dann ja schon irgendwie entscheidend, wenn da ein Spiel läuft, Kiel gegen Würzburg zum Beispiel, und du siehst, dass da im Grunde nichts für Kiel geht. Und Würzburg, der kämpft da auch ums Überleben. Ne? Und dann kriegen die da plötzlich einen Elfer, der überhaupt, das ist ein Witz, ne? Wirklich ein Witz. Und der wird nicht mal überprüft. So, der wird einfach gegeben. So. Und manchmal ist dann eben auch immer für mich die Frage, ja, ist das jetzt eine klare Fehlentscheidung und wann greift der ein und wann soll er überhaupt eingreifen? Und da steige ich schon überhaupt nicht mehr durch. Ja. Ab wann genau er dann eingreift, manchmal gibt es dann irgendwie ein Signal und dann wird es dann überprüft und dann wiederum nicht. Also mir fehlt da immer noch bis heute so wirklich eine absolut klare Struktur, ab wann passiert jetzt genau was. Vielleicht ist weniger mehr, aber ich bin eigentlich fast eher so ein Typ, ganz oder gar nicht, weißt du. Ich bin eher so einer, also wenn dieses Hin und Her, dann soll man das Spiel wieder so laufen lassen. Ich sag mal auch manche Abseitsentscheidungen, ne? Also dann sind sie 5 Minuten an einer kalibrierten Linie und sehen, dass der kleine C vom weiß nicht, vom Burgstaller ist dann vorne und ja, ab oder so und dann ist Abseits. Im Spiel hätten wir alle, wenn das der Schiri so entschieden hätte, da hätten wir alle gesagt, ja, gleiche Höhe oder so, ne? Aber wo du dann einfach auch nicht mehr so das Ganze so richtig nachvollziehen kannst und ob das wirklich jetzt gerecht ist. Also es ist eine ganz schwierige Nummer, das zu entscheiden. Manchmal ist es natürlich gut, dass es das gibt, aber ich sag mal so bei ganz klaren Sachen wie ein Handspiel oder mit damals diese Nummer da in Köln oder was das war, dieses eine Handtor, da ging das ja damals los, die Diskussion, ne? Wo der das Tor geschossen hat mit der Hand.
Ja.
Wenn sowas dann, ist klar, ne? Also das darf man auf keinen Fall irgendwie geben, aber wenn es dann um so Kleinigkeiten geht oder um diese Verzögerung des Spiels dann auch, 5 Minuten sitzen die dann da und gucken sich das an und kommen nicht so richtig zu einer Lösung, dann fragt man sich auch, also hätte man im Grunde genommen besser weiterspielen können, was soll das jetzt alles, ne? Aber das ist natürlich auch ein Riesengeschäft alles und da hängt so viel hinter. Und ja, ich sag mal immer, wenn etwas schon mal eingeführt wurde, ich glaube, das dann wieder rückgängig zu machen, ist, also wenn der Senf aus der Tube ist, sage ich ja immer, dann ist die Sache eigentlich durch. Also das wird, ich glaube, auch nicht passieren, dass der erstmal weg ist. Die Frage ist, ob man das irgendwie mal anders, ob man das mal klarer kommuniziert, strukturiert.
Ne? Ja, gerade das Thema Kommunikation ist für mich so eine Sache.
Ja.
Als Beispiel halt jetzt mal wieder dieses Köln-Spiel, weil es jetzt noch ziemlich vielen wahrscheinlich in Erinnerung ist. Das 1:1 wird überprüft, so wie jedes Tor ja mittlerweile. Also jedes Tor, was fällt, wird überprüft, ob du es möchtest oder nicht, weil man guckt, ob vor einer Minute noch irgendjemand ein Bein gestellt hat oder sowas. Keine Ahnung. Und dann ist halt diese strittige Szene da. Und dass ja nun mal Dennis den Kontakt an Pavlenkas Arm hat, lässt sich ja nicht bestreiten. Das ist ja klar gesehen. Ne? Also wer mir sagt, Dennis berührt den Arm von Pavlenka nicht, der dem fehlt, glaube ich, irgendwie die Sehkraft oder sowas. Ob es jetzt ein Foul ist, das will ich gar nicht bewerten. Also ich unterstelle da Dennis auch keine Absicht. Sondern das ist einfach ein Luftzweikampf, den Dennis aufgrund dessen, weil er halt nicht größer als ein Stapel Zettel und ein Bleistift ist, verliert, weil Pavlenka auch mit fast 2 Meter da halt einfach einen gewissen Vorteil hat. Aber es wird dann halt auch eingeblendet. Es gibt ja dieses Tool im Stadion, das einem mittlerweile eingeblendet wird, was jetzt überprüft wird. Und das wird ja auch am Fernsehgerät eingeblendet. Und dort steht dann mögliches Foulspiel bei Torentstehung. Und für mich stand das nie zur Debatte, ob da jetzt irgendwie ein Handspiel war. Also vom Ablauf der Bewegung und sowas war das für mich klar, dass da keine Hand im Spiel war. Sondern wenn, war halt wirklich interessant, ob da wirklich irgendwie ein Foul an Pavlenka gewesen ist. Wie gesagt, ich habe bis zum Abpfiff auch gemeint, das war ein klarer Torwartfehler von Pavlenka. Erst durch die TV-Bilder habe ich dann so gesagt, ja, okay, man kann darüber streiten und ich kann die Argumentation von Köln verstehen, ich kann die Argumentation aber auch von Werder, speziell auch von Kohfeldt dann halt irgendwo verstehen. Aber es ist ja ganz klar ersichtlich in dieser Entstehung des Tores, also dass da kein Handspiel war, sondern wenn eher, vielleicht eher dann halt das Foulspiel. Und gut, man kann dann natürlich auf Handspiel erstmal überprüfen, aber dann muss ich wiederum auch sehen, dass da eventuell ein Foulspiel war und dann muss ich das dann irgendwie bewerten. Und ich finde das allgemein ziemlich markant im Moment und mir fällt das immer mehr auf, dass viel zu viel die Entscheidung des Unparteiischen auf dem Feld abgenommen wird.
Ja.
Sondern, dass dann halt wirklich gesagt wird, nee, das zählt nicht oder das zählt nicht. Mir fehlt das, dass der Unparteiische auf dem Feld tatsächlich nochmal in die Review-Area geht. Ich glaube, bei vielen strittigen Situationen sollte er sich das dann auch nochmal angucken. Klar, eine Abseitsentscheidung ist faktisch. Wenn er im Abseits steht, ist es ein Fakt. Dann klar, kann man das dann sagen, okay, der steht im Abseits, da muss ich mich dann auf den VAR vertrauen und dann kann ich mir das auch eben ersparen, dass ich nach 5 Minuten Überprüfung dann nochmal 2 Minuten in die Review-Area gehe. Das kann ich verstehen. Aber bei solchen Situationen, jetzt zum Beispiel bei Foulspiel, finde ich das dann ganz in Ordnung. Deshalb, also den Ablauf theoretisch auch der roten Karte vom Bielefeld-Spiel fand ich auch besser, als dass dann der VAR sagt, nee, das ist eine rote Karte. Du musst ihm jetzt die rote Karte geben und fertig. Sondern der Schmidt ist selber in die Review-Area gegangen und hat dann dadurch, dass der VAR dann eingegriffen hat, leider dann, eine Fehlentscheidung getroffen.
Ja.
Und das ist halt so das Markante. Also, das bei Toren, dass man sich noch nicht mal mehr freut, daran hat man sich ja mittlerweile irgendwie gewöhnt.
Ja, dass der Schiri öfter sich das selbst angucken sollte. Ich glaube, das würde schon viel bringen, weil natürlich. Dann würden alle auch sehen, ich sag mal, wenn dann auch wieder Zuschauer da sind, der Schiri guckt sich das an und der trifft jetzt die Entscheidung und das ist eben der Schiri. Und wenn er selbst eine Fehlentscheidung trifft, aber er trifft die Entscheidung immer noch und das ist wichtig, das wäre schon sehr wichtig, weil sonst kannst du im Grunde genommen sagen, dann brauchst du überhaupt noch einen Schiedsrichter, ist ja eben, ne? Und der einzige Nachteil ist, dass das unheimlich, sage ich mal, das Spiel verzerrt, sage ich mal.
Genau,
ne? Der ganze Spielfluss weg ist. Und ich glaube schon, dass das, wenn das manchmal so wie 5 Minuten ist, dass da, und die sind gerade so richtig am Gange und es läuft gerade gut und dann kommt so eine 5-minütige Pause, dass das schon Einfluss auch auf das Spiel hat und keinen positiven Einfluss hat. Und aber es ist für die Transparenz mit Sicherheit besser, wenn der Schiri sich das selbst anguckt, ne? Aber das müssen wir vielleicht mal, ich sag mal, irgendwie automatisieren, schneller machen und von, ich sag mal, bei bestimmten Sachen sofort sagen, hier, da wird gar nicht mehr von Köln irgendwie was, da wird nur noch gesagt, so, geh zum Fernseher, pfeif ab, geh zum Fernseher, guck dir das an und danke. Und dann, damit das Ganze mal ein bisschen schneller läuft.
Ja, genau.
Aber das würde mit Sicherheit schon was bringen, weil dann ist eben der Schiedsrichter da und der Schiedsrichter entscheidet und das ist erstmal Punkt 1 von allem. Scheißegal, ob es jetzt auch wie früher war es auch so, wenn der Schiedsrichter entschieden hat und das war total daneben, dann war es aber einfach so, da hat man sich aufgeregt und hat weitergespielt.
Ja.
Und insofern, das kann ich unterstreichen, also das würde ich mit Sicherheit besser finden, ja.
Ja, zum einen gab es dann auch noch so eine strittige Szene auch wieder aus dem Bielefeld-Spiel. Also ich bediene mich jetzt überwiegend aus den Spielen von Werder, weil die für mich am präsentesten sind. Veljkovic bekommt im Fallen den Ball an den Arm. Der Arm liegt hinter seinem Körper im Prinzip. Also ich weiß nicht, vielleicht hast du die Szene gesehen. Es lässt sich auch schwer erklären tatsächlich. Aber Fakt ist, Veljkovic bekommt diesen Ball an den Arm. Das heißt, er spielt Hand.
Ja.
Es war natürlich kein absichtliches Handspiel. Ob das jetzt eine natürliche Handbewegung ist, wage ich auch zu bezweifeln, weil da steigt man ja auch mittlerweile nicht mehr durch. Aber selbst da gab es noch nicht mal, also entweder gab es einen Silent Check, einen sogenannten Silent Check, also einen Check im Hintergrund und man hat das dann durchlaufen lassen oder man hat es gar nicht kontrolliert.
Aber das ist auch ein Problem, wenn du diesen Silent Check machst, ist einfach im Hintergrund kontrolliert wird, aber keiner weiß, dass es kontrolliert wird. Das
genau.
ist ein großes Problem. Du musst grundsätzlich unten eine Einblendung machen. Es wird gerade überprüft oder so. Das reicht ja, wenn sie einen Knopf drücken. Dann weiß jeder, das wird eben kurz überprüft und weiter geht's. Aber das, wenn das einfach nicht kommuniziert wird, das Ganze, dann sitzt du zu Hause und regst dich nur auf. Ne?
Das ist ja genau das, was ich auch dann bei dem 1:1 von Köln gesagt habe. Ich habe ja immer gesagt, wenn Jöllenbeck sich das Ding an der Außenlinie nochmal anguckt und das Tor dann gibt, dann ist das für mich in Ordnung, weil Jöllenbeck das selber nochmal gesehen hat und dann selber für sich entschieden hat, nein, das reicht mir nicht, dann ist das in Ordnung. Aber jetzt gerade in diesem Fall mit dem Handspiel wiederum gibt es zahlreiche Elfmeter, die dann gepfiffen worden sind, wo sich dann natürlich Bielefeld auch zu Recht meines Erachtens dann benachteiligt fühlen darf, weil das war in der ersten Halbzeit, wenn ich mich richtig erinnere. Und lass Bielefeld diesen Elfmeter kriegen und er sitzt drin, dann ist das Spiel komplett umgeschrieben. Mhm. Dann liegt Bremen hinten, unerwartet letztendlich für sich selber, weil man ja selber dann immer das Ziel hat, möglichst lange die Null hinten drin stehen zu haben. Aber das ist dann halt so eine Geschichte, wo ich dann denke, okay, das muss irgendwie überprüft werden und wie du sagst, selbst wenn es dieser Silent-Check ist, es muss, und wenn nur eingeblendet wird und ein blinkendes VAR-Zeichen, ist doch scheißegal, aber man weiß, okay, es wird gerade irgendwas überprüft.
Genau.
Und der Trainer im Nachhinein, und das ist ja genau das, was dann wiederum Kohfeldt dann ja auch letztendlich kommuniziert hat nach dem Köln-Spiel wiederum, er hätte sich einfach gewünscht, dass Jöllenbeck sich diese Situation nochmal anguckt und sagt dann damit im Prinzip nichts weiteres aus, wie das, was ich dann final sage, dass wenn dann das Tor zählt, dass es dann für ihn in Ordnung ist. Aber er hätte es dann doch gerne gesehen, dass Jöllenbeck sich das selber auch nochmal anguckt, weil es dann doch dann eher noch eine andere Geschichte war, wie das, was dann kommuniziert worden ist. Und wenn Jöllenbeck sich das dann nochmal angeguckt hätte, dann wäre ihm vielleicht aufgefallen, okay, da ist ein Kontakt am Arm, ich muss mir das nochmal genauer angucken. Und das ist dann natürlich auch schwierig für den Schiedsrichter, beziehungsweise für den, es ist schwierig für den Schiedsrichter dann zu kommunizieren, weil es ist dann Trainer A der Gäste und Trainer B der Heimmannschaft, die dann da rumbölken, da ist irgendwas und wieso kontrollierst du das jetzt? Und dann muss der vierte Offizielle besänftigen, der ist ja aber auch eigentlich alleine und muss sich dann um zwei Hitzköpfe dann im Optimalfall dann halt kümmern. Das ist dann alles ziemlich undurchlässig. Und was dann teilweise da passieren kann, also mit Dortmund zum Beispiel jetzt in der Champions League, das ist ja da geht es ja um noch mehr Millionen als in der Bundesliga.
Ja, und genau. Und das wirst du auch merken. Da wird es richtig abgehen noch. Also wenn das Richtung Halbfinale geht und wenn es um alles geht, dann wird das ganz, ganz schwierig und schlimm werden, glaube ich. Dann, wenn es dann so in die Crunch-Time geht, wenn es dann in diese ab 90. Minute Nummern geht oder in die Verlängerung oder passiert irgendwas, was meinst du, wie das hin und her diskutiert wird? Da ist das, ich glaube, das wird noch getoppt werden durch 10 bis 15 Minuten Auszeit, weil das hin und her bewegt wird.
Naja, genau.
Da fragt man sich dann schon nach der ganzen Sinnhaftigkeit dieser ganzen Aktion und ob man nicht da einfach sagt, weiterspielen oder Schiri guckt sich das an, nee, war nix, danke, weiter. Mhm. Dann können sie noch so rumtoben, weil das ist ja nun auch so, da sind ja auch einige Mannschaften sehr hitzköpfig unterwegs. Das kann man ja schon so sagen.
Und ja,
doch. Da wird von außen auch Einfluss genommen, mit Sicherheit. Und das macht die Sache, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie sich da einen Gefallen mit tun. Also das wird, glaube ich, schwierig.
Also die Szenerie aus dem Dortmund-Spiel ist ja so, dass eine Minute vor dem eigentlichen Tor von Haaland, Jules Koundé, dann Haaland am Trikot zupft und er zum Fall kommt. Da muss man sich ja dann allerdings, weil Haaland noch ziemlich weit im Hintergrund stand, fragen, ob er überhaupt rangekommen wäre, wenn Jules Koundé ihn nicht festgehalten hätte. Aufgrund dessen wird dann das regulär erzielte Tor, gut, da kann man auch dann nochmal nachgucken, hat Haaland beim sich durchtanken vorher gespielt, meines Erachtens nicht. Das 2:0 ist eigentlich ein reguläres Tor.
Ja.
So, jetzt wird das zurückgenommen, es wird auf Elfmeter entschieden für Dortmund. Der wird dann gehalten von Bono. Und dann wird nochmal nachgeguckt, ob er jetzt die Linie verlassen hat oder nicht. Und das ist die nächste Geschichte. Und das hat dann so einen faden Beigeschmack. Also ich bin froh, dass Dortmund weiter ist. Ich bin auch in der Bundesliga bin ich eigentlich immer 32 Spiele pro Dortmund. Nichtsdestotrotz hat es dann halt so diesen, nachdem Bono den Elfmeter gehalten hat, obwohl es ja eigentlich 2:0 hätte stehen müssen, hat es diesen faden Beigeschmack, okay, Bono hat jetzt die Linie verlassen, das gibt uns jetzt den Grund, den Elfmeter nochmal wiederholen zu lassen und dann darauf zu hoffen, dass Dortmund 2:0 in Führung geht. Man stelle sich jetzt vor, der zweite Elfmeter, den hätte Haaland rübergefetzt oder Bono hätte den nochmal gehalten und dann auch regulär gehalten. Ich glaube, dann wäre der Bock richtig fett gewesen letztendlich. Ne? Und
definitiv.
Das ist so eine Geschichte, gut, das ist jetzt nochmal wieder dann die UEFA und nicht der DFB, beziehungsweise DFL, wie auch immer, aber es ist halt...
Also, man will ja auch keine Verschwörungstheorien an den Tag.
Nein,
um Gottes Willen. Nein, aber man fragt sich natürlich schon, haben die das jetzt auch einfach nur deswegen gemacht, um so zum Sevilla so ein bisschen zu beruhigen, so nach dem Motto, das Tor zählt jetzt erstmal nicht, wir überprüfen das jetzt erstmal und gucken, was da eine Minute vorher war und dann entscheiden wir irgendwo, was, da hat ja überhaupt keiner mit gerechnet, da hatte ja keiner mehr auf dem Schirm. Also, ne? Und da fragt man sich dann schon, ob da auch, ich sag mal, Politik eine Rolle spielt. Ne? Das kommt ja unweigerlich, dieser Gedanke auf, aber ohne das jetzt irgendwie weiterspinnen zu wollen, aber irgendwie diesen Gedanken, der ploppt dann trotzdem irgendwie bei mir auf und ich denke dann auch, also Leute, was soll das?
Ich glaube, die Allianz Brisanz Aluhüte, die lassen wir aber heute nochmal im Schrank, oder?
Ich habe nur Alufolie, also ich kann mir erst wieder anpassen.
Okay, gut. Nein, aber auch denn, dass man dann diesen Fehler dann an dem Elfmeter sucht und dann nochmal guckt, ob Bono die Linie verlassen hat. Wir geben den jetzt nochmal. Hat halt auch diesen fahlen Beigeschmack und da erwischt man sich dann auch selber an diesen Gedanken dann, ob man das möchte oder nicht. Okay, die geben den Elfmeter jetzt nochmal in der Hoffnung, dass sie dann das 2:0 schießen. Da muss ich mich dann aber auch wirklich fragen, ey, Dortmund schießt das 2:0 und dann kann ich doch auch darauf verzichten, den Elfmeter zu geben, weil keiner wird diesen Elfmeter hinterher heulen. Ja, also das 2:0 ist ja im Prinzip im Gegenzug dann gleich wieder entstanden und von daher, also das ist alles so eine ziemlich unschlüssige Geschichte.
Ja.
Ich hoffe, das wird in der Bundesliga nicht passieren und ich hoffe, der wird ab diesem Wochenende dann endlich mal wieder für Fairness sorgen und nicht nur für Aufsehen sorgen. Und
also eins steht ja fest, die haben ja gesagt, es wird weniger diskutiert. Also das ist definitiv nicht der Fall. Man hat so den Eindruck, es wird sogar mehr diskutiert.
Ja.
Doch, also den Eindruck hat man schon. Auch. Normalerweise hat man früher ein bisschen diskutiert. Hat gesagt, was war das für ein blinder Fuchs da auf dem Feld? So, ne? Aber hast dich da einen Tag drüber aufgerichtet und weiter geht's. Aber jetzt ist ja teilweise so, dass du da tagelang da...
Natürlich,
ist das Thema.
Es ist ja auch berechtigt, weil du hast ja eigentlich das Tool, dass du dann halt fairen Ergebnissport spielen kannst. Aber trotzdem klappt es ja nicht, weil es ist ja dann doch in vielen Situationen doch unschlüssig. Wie gesagt, so ein Abseitstor,
das Abseits ist faktisch. Oder ob der Ball hinter der Linie ist oder nicht, das ist zum Beispiel gut. Ne? Also es ist so eine Torlinien-Technik gibt da, dass du jetzt hundertprozentig weißt, der war ja, dass ein Wembley-Tor nie wieder passieren wird. Ne?
Kiesling-Phantom-Tor.
Ne? Genau, dass solche Dinge ausgeschlossen sind, das ist natürlich schon mal gut, das ist gut und das soll auch so bleiben. Aber dieser ganze andere Klumpatsch da, weiß ich nicht, ob der uns wirklich voranbringt. Also der, ja, das ist echt diskutabel.
Tja. Aber wie du sagst, mittendrin wird man es wahrscheinlich sowieso nicht abschaffen. Und wenn es überhaupt da ist, und den Satz fand ich ganz cool, wenn der Senf aus der Tube ist, dann ist es halt so.
Ja,
das ist. Ich hoffe einfach, dass man dann jetzt mal so langsam anfängt, da ein bisschen mehr an den Reformen zu basteln.
Ja.
Denn ich würde gerne mal wieder ein Werder-Spiel gucken können und keinen Fadenbeigeschmack dabei haben.
Ohne VAR, das ist einfach auch mal schön, ja.
Ja, es wäre doch am schönsten, wenn der VAR gar nicht wirklich gebraucht wird, letztendlich.
Ja, ja, sicher. Ja. Ja, ja. Genau.
Tja, siehste, dann haben wir jetzt auch schon wieder ordentlich an Zeit verschnackt, wa?
Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass wir uns noch so heiß reden über den VAR.
Ich könnte noch viel weiter.
Das glaube ich. Da solltest du mal, mach doch mal eine Mono-Folge und dann eine Stunde VAR mit Ole. Ja, aber deswegen, wir haben uns ja bei den Spielen kurz gehalten, da konnte man ja auch so viel, im Grunde war ja alles gesagt, also alles klar und insofern, ja, passte das ja mal.
Ja, heute gibt es mal keine Fragerunde, weil, ja. Einfach so.
Dafür bereiten wir uns jetzt, oder ich bereite mich jetzt aufs Spiel vor.
Das mach mal.
Na, und
ja, Mac Delivery oder
Nee, kein Mac Delivery. Also ja, das ist jetzt natürlich eine Gefahr, die hier herrscht, aber nein.
Ja, für alle, die das jetzt nicht verstehen, bei Daniel gibt es die Möglichkeit, sich von McDonald's beliefern zu lassen.
Ja,
Lieferando. Genau. Ich glaube, eher die nächste Winterphase wird interessant, ne? Wenn dann der Big Rösti raus ist.
Ja, dann gibt es Big Rösti nach Hause geliefert. Das ist doch das, darauf warte ich seit 15 Jahren.
Ein Jugendtraum wird wahr.
Ein Traum wird wahr. Wenn das HSV-Spiel dann schlecht ist, dann kann man sich wenigstens mit Big Rösti dann bei Laune halten.
Ja, siehste.
Ne? Genau. Ja,
dann fühlt euch alle ZuhörerInnen geherzt, gedrückt, was auch immer. Vielen Dank, dass ihr uns auch jetzt wieder über eine Stunde zugehört habt. Ja, nächste Woche wird es dann was zu erzählen geben. Heute mit Bochum ist ein spannendes Spiel für den HSV. Werder mit Bayern, wer weiß, was da passiert. Vielleicht mal wieder was Sensationelles. Es wäre ja mal wieder ein Werder-Sieg.
Ich habe noch ein Thema.
Ja, erzähl.
Wer wird neuer Bundestrainer? Bundes-Yogi.
Oh, wollen wir das jetzt noch machen? Nee, ne? Das
machen wir nächstes Mal. Aber wir gucken, wenn Hansi Flick verliert morgen, dann ist er ja schon mal im Rennen.
Ja, ich glaube, auch wenn Kloppo jetzt noch ein, zwei Spiele wieder nicht gewinnt, dann...
Das wäre natürlich top.
Ja, aber Näheres dann nächste Woche.
Gut.
Ich hoffe, dass wir nächste Woche uns ein bisschen früher melden und nicht am Freitag, wa?
Lass uns doch mal einen Aufruf machen. Ihr sollt mal bei Allianz Brisanz posten, wer soll neuer Bundestrainer werden. Wir nehmen das dann in der Folge auf.
Genau. Meldet euch über Instagram, über Twitter oder bei uns privat. Wie auch immer. Die Vorschläge, ich bin gespannt, weil mir fehlt viel, also mir fehlt die Kreativität dazu tatsächlich.
Ja. Mir auch.
Ich würde sagen, nehmt den Kunz und wartet, bis Klopp arbeitslos ist und fertig ist.
Alles klar.
Ja, dann Harry, fahr das Band ab.
Mach ich.
Ciao, ciao.
Ciao.
Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.